Zukunftsdenker, der Podcast des Zukunftszentrums Sachsen. Heute treffen in unserer Podcast-Ausgabe die Themen künstliche Intelligenz und New Work aufeinander. Franziska Boy hat sich für diese Folge Fabian Kretschmann und Gregor Blichmann vor das Mikrofon geholt. Sie arbeiten für ein Dresdner Tech-Unternehmen, das modulare KI-Produkte herstellt. Im fünften Stock mit Blick auf den Albertplatz in der Dresdner Neustadt hat Franziska Boy hinterfragt, wie KI als Produkt gedacht werden kann, wie sich künstliche Intelligenz, Wissensmanagement und Dokumentenverarbeitung miteinander verknüpfen lassen und wie viel Power in der Förderung von Mitarbeitenden steckt, wenn ein Unternehmen exponentiell wächst.
KI ist für mich ein Werkzeug, um spezifische Probleme zu lösen.
So ein KI-Projekt, wenn wir ein bisschen ausholen wollen, ist nie ein ich kaufe das und setze es ein und wir sehen uns nie wieder.
Das Wichtigste für uns ist, dass sich jeder wohlfühlt, dass jeder das Bestmögliche aus dem Können, was er hat, in die Firma einbringt.
Immer wenn wir über neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen, suchen wir eigentlich nicht Personen für einen Job, sondern wir gucken, welcher Job passt zu der Person, mit der wir gerade sprechen.
Fabian Kretschmann verantwortet als Chief Technology Officer die Steuerung des operativen Geschäftes und Gregor Blichmann ist für den Technologiepart der Softwareprodukte des Unternehmens verantwortlich, damit diese funktionieren und zukunftssicher bleiben. Es geht also in dieser Ausgabe um Werte, Unternehmenskultur und Technologie. Und damit übergebe ich an Franziska Boy mit ihren Gesprächspartnern Fabian Kretschmann und Gregor Blichmann.
Wie definiert ihr denn KI für euch selber? Was ist denn das aus eurer Sicht?
Gute Frage. KI ist für mich ein Werkzeug, um Probleme zu lösen, welches in einer direkten Verbindung mit Hochtechnologie steht. Und es ist kein Mittel zum Zweck, sondern ein Mittel, um spezifische Probleme zu lösen.
Gregor, hast du was hinzuzufügen?
Vielleicht nur, dass die KI natürlich jetzt für uns die Möglichkeiten bietet, dem Menschen Arbeit abzunehmen, die ja vorher sehr, sehr repetitiv oder sehr viel händische Arbeit inkludiert hat und somit ihm mehr Freiraum geben kann für andere Arbeiten, die vielleicht ein bisschen kreativer oder motivierender sind.
Da sind wir ja auch direkt schon bei dem Thema, was ihr macht. Ihr wollt ja gerne mit KI auch die Arbeit so ein bisschen revolutionieren und auch ein kleines bisschen einfacher machen. Was macht ihr denn genau?
Wir als Elevate automatisieren Geschäftsprozesse. Und Geschäftsprozesse sind ein vielschichtiger Prozess aus dem Arbeitsleben von Personen. Und wir versuchen mit Hilfe von Technologie, diesen zu automatisieren, indem wir den Menschen assistieren und Geschäftsprobleme lösen und das Ganze skalierend im Alltag einzusetzen.
Ich hatte auch im Vorfeld gelesen, dass ihr euch vor allen Dingen mit Wissensmanagement beschäftigt. Was hat denn Wissensmanagement mit KI zu tun?
Das ist ein ganz essentieller Teil. Wenn man sich mal ein bisschen in die KI-Welt reindenkt, dann reicht es eben nicht nur, KI-Modelle zu nutzen, um, wie Fabian gesagt hat, Geschäftsmodelle zu automatisieren, sondern es geht ja darum, das Wissen der Mitarbeiter, der Prozesse so zu strukturieren, dass man wirklich Ende zu Ende automatisieren kann. Und da reicht es eben nicht nur, gewisse Dokumente oder Informationen zu extrahieren, sondern man muss Regeln beachten, man muss bestimmte Validierungen durchführen und das bedingt halt Wissen. Und das muss man vorher strukturieren und formalisieren, damit man den Prozess Ende zu Ende automatisieren kann.
Und wie macht ihr das?
Natürlich ganz viel Interaktion mit den entsprechenden Partnern und Kunden am Anfang. Wir müssen die Domäne verstehen, wir müssen die Geschäftswelt verstehen, die Prozesse vielleicht ein Stück weit auch mal formalisieren. Und dann arbeiten wir mit, sage ich mal, Technologien, die im Bereich der semantischen Web-Technologien sind. Das heißt, wir können Datenmodelle in Form von semantischen Netzen aufspannen und können dort beschreiben, wie Dinge zusammenhängen. Das tun wir dann. Wir haben einen gewissen Basisdatenschatz an generischen Datenmodellen und können dann auf diesen aufsetzend domänenspezifische, kundenspezifische Konzepte definieren. Und die helfen uns dann quasi, Regeln zu automatisieren, so zu machen, dass wir im Prozess sie quasi abarbeiten können.
Das heißt aber, dass sich auch die Kunden selber mit ihrer Datenerfassung auch intensiv beschäftigen müssen, um mit euch gemeinsam arbeiten zu können. Was sollten denn potenzielle Kunden wissen über ihre Datenerfassung?
Also grundsätzlich ist es ganz essentiell. Also ein KI-Projekt, wenn wir ein bisschen ausholen wollen, ist nie ein ich kaufe das und setze es ein und wir sehen uns nie wieder, sondern es ist immer eine gemeinsame Reise, die man dann beginnt. Und der erste Schritt ist erstmal das Bewusstsein, dass man sich mit seinen Daten beschäftigen muss. Und der zweite Schritt ist erstmal reinzugucken, was haben wir denn heute und wie können wir die nutzen. Und da sind wir auch als Firma natürlich ganz stark involviert, dem Kunden an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, zeig uns mal deine Daten. Sind das wirklich alle Daten? Kannst du uns die möglichst alle Facetten deiner Daten zeigen und so weiter? Und da gibt es natürlich unterschiedliche Kunden. Kunden, die haben das schon relativ gut aufgearbeitet und Kunden, die vielleicht meinen, sie haben es gut aufgearbeitet, aber dann im Prozess mit uns merken, okay, wir haben da noch ein bisschen Arbeit vor uns. Aber das ist ein ganz essentieller Teil eines solchen Projektes.
Wie seid ihr denn überhaupt auf diese Idee gekommen, euch mit diesem Thema zu beschäftigen? Also gerade Wissensmanagement und Automatisierung von Geschäftsprozessen, auch wenn jetzt im Moment jeder über KI spricht, aber das ist ja schon eine relativ spezielle und kleine Nische.
Viele aus der Elevate haben vorher schon in operativ tätigen Unternehmen gearbeitet. Das war spannendes und hatten somit auch viel Bezug zu Prozessen, die nicht gut geklappt haben. Das zweite Thema ist, einer unserer Gründer stammt aus dem Umfeld der SAP. Hat dort viele Jahre auch eine Führungsposition gehabt und hat relativ schnell für sich selbst mitbekommen, dass Probleme, die merklich nicht über ERP-Systeme oder artverwandte Systeme gelöst werden können, so nicht funktionieren und auch Automatisierung in solchen Fällen nur Insellösungen oder Ausschnitte darstellt. Und da sind wir auf die Idee gekommen, zum einen aus den Erfahrungswerten, die wir haben, plus die technologische Erfahrung, Lösungen anzubieten. Und das ist Teil der DNA, aus Schmerz, teilweise Schmerz selbst, Lösungen zu erzeugen.
Das klingt ja nach einer spannenden Story insgesamt. Wie seid ihr denn dann vorgegangen? Ich meine, den Schmerzpunkt für sich selbst festzulegen und zu sagen, okay, ich hätte es gern anders oder ich hätte gern bessere Lösungen. Diese Idee hatte ja wahrscheinlich jeder schon mal. Aber wie kommt man denn von dieser Idee dazu, ein eigenes Unternehmen zu führen mit mittlerweile 100 Angestellten?
Das ist eine ganz spannende Frage. Also zwei Perspektiven. Auf der einen Seite gibt es Spezialisten wie den Gregor, die eine unglaublich tiefe technologische Erfahrung, aber auch Aussicht, Vision mitbringen. Auf der anderen Seite gibt es so die andere Seite wie mich, die eher versuchen, Geschäftsmodelle zu bauen, Kunden zu gewinnen, mit Kunden wirklich richtig coole Projekte zu machen. Und ich glaube, die Verbindung zwischen tiefer technologischer Erfahrung und der Erfahrung auch in der Geschäftswelt, die Anwendungsszenarien zu entdecken und umsetzbar zu machen, ist das Geheimnis von uns. Und ein anderes Geheimnis von uns ist die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir haben, die auch schon unheimlich viel Erfahrung, aber insbesondere auch jugendliche Frische mitbringen. Und so kommen wir auf Ideen. Und diese Ideen gilt es dann in Visionen umzuwandeln und umzusetzen über die Zeit. Und das ist Teil unserer Werte.
Gregor hat eine Ergänzung dazu.
Genau, weil das Fabian hat es schon perfekt ausgeführt eigentlich, aber noch eine kleine Ergänzung zum Thema, weil du sagtest, was macht ihr eigentlich anders? Ne? Das ist, wie du schon sagst, KI ist ein Hype-Wort. Ne? Viele Leute beschäftigen sich mit KI. Und auch wir haben am Anfang den Schmerz, den Fabian angesprochen hat, auch erlebt in der Form, dass wir halt verschiedenste Projekte gemacht haben, verschiedene Facetten der KI ausprobiert haben und gemerkt haben, okay, man kann hier durchaus was erreichen, aber es war relativ oft sehr projektlastig. Es musste immer wieder für ein neues Projekt von null angefangen werden, neu drüber nachgedacht werden. Und ab irgendeinem Punkt haben wir halt genau aus diesen Erfahrungen auch in dem Input der Mitarbeiter gesagt, hey, wir wollen das Ganze mal mehr als Produkt denken. Wir wollen mehr sagen, wie können wir das KI skalieren? Und dafür braucht man halt eine Fokussierung auf einen bestimmten Bereich. Und deswegen sind wir auf diesen Bereich Wissensmanagement, Dokumentenverarbeitung, Geschäftsprozesse gekommen, weil man dort eben wiederkehrend gleiche Prozesse in unterschiedlichen Unternehmen findet, die man vielleicht nur minimal adaptieren muss oder vielleicht durch Konfiguration adaptieren kann. Und deswegen mit der bewussten Einschränkung auf eine gewisse Domäne konnten wir quasi eine Generalisierung erreichen, die uns hilft, quasi KI zu skalieren. Und das Produkt zu denken.
Fabian, du hast gerade schon gesagt, ihr habt ein sehr junges, ein sehr engagiertes Team aus verschiedenen Bereichen, aber eben tatsächlich auch schon mit einem gewissen Fokus auf diese operativen Prozesse. Wart ihr von Anfang an so groß oder seid ihr jetzt relativ schnell gewachsen?
Wir sind am Anfang sehr klein gestartet. Zugegebenermaßen bin ich nicht von Anfang an dabei. Ich glaube, wir haben so mit 2 bis 5 Leuten gestartet, auch in den ersten Jahr, wenn ich es richtig weiß. Die Vorgängerfirma hat sich dann dennoch aufgrund des technologischen Lösungen und der Anwendbarkeit relativ schnell entwickelt. Und als die Elevate dann aufgezogen wurde, sind wir mit 30, 40 Personen gestartet und jetzt skalieren wir. Und das Skalieren nicht nur langsam, sondern gerade sehr explosiv zugegebenermaßen. Aber das macht es auch besonders, weil wir nicht einfach nur einstellen, sondern dennoch überlegen, wen wir einstellen, warum wir das brauchen und insbesondere auch die Personen fördern, die von Anfang an bei uns dabei sind.
Wie sieht denn so eine Förderung von Personen aus, die von Anfang an dabei sind?
Da gibt es verschiedene Dimensionen. Ich glaube, die wichtigste Dimension ist ein gemeinsames Werteverständnis. Dann gibt es die operative Ebene, also das Arbeitsumfeld, das wie arbeiten wir und das auch, wie arbeiten wir miteinander. Und dann gibt es noch eine Ebene, die ist ein bisschen meta, aber dennoch extremst wichtig für die Psychologie. Das ist natürlich auch ein monetärer Faktor. Und diese Ebenen versuchen wir zu kombinieren. Und da hat jeder seine Expertise bei uns. Mit Gregor haben wir einen Spezialisten für agiles Arbeiten bei uns am Start, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befördert, auch so zu denken, immer wieder Input mitbringt. Wir versuchen, Mitarbeiterbindung über beispielsweise Unternehmensanteile für Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu gewährleisten. Aber das Wichtigste für uns ist, dass sich jeder wohlfühlt, dass jeder das Bestmögliche aus dem Können, was er hat, in die Firma einbringt und das auch gerne.
Genau, da würde ich gerne was ergänzen zu Fabian, weil ein ganz wichtiger Aspekt bei uns ist das Thema Verantwortung. Also wir sind ganz stark dafür, die Verantwortung wirklich in die Teams bis hin zu den einzelnen Personen zu geben, zu sagen, hey, ihr tragt hier die volle Verantwortung für den Teil, den ihr hier erstellt, in unserem Fall halt viel Software. Und das geht aber auch einher mit dem Thema, immer wenn wir über neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen sprechen, suchen wir eigentlich nicht Personen für einen Job, sondern wir gucken, welcher Job passt zu der Person, mit der wir gerade sprechen. Also wir wollen Leuten gern die Freiheit geben und geben sie zu sagen, hey, finde doch mal deine Stärken in unserem Universum. Guck mal erstmal, was wir gerade für Probleme im Tagesgeschäft haben. Und wenn du denkst, dass du in diesem Bereich uns unterstützen kannst, dann mach das bitte einfach mal. Dann mach mal einen Vorschlag, geh mal einen Schritt vorwärts. Und wenn wir das cool finden, dann darfst du gerne weitermachen. Also wir wollen ungern Leute in irgendeine Schublade stecken und sie müssen dann jeden Tag darin feststecken, sondern wir wollen ihnen einfach sagen, hey, wenn ihr irgendwo seht, dass wir als Unternehmen besser werden sollten, dann macht bitte was, dann versucht es voranzutreiben und wir unterstützen euch so gut wir können, wenn es natürlich ins Tagesgeschäft passt. Ne? Wir haben natürlich auch Abhängigkeiten mit Kunden und so weiter, aber wir versuchen da bestmöglich denen freien Raum zu geben, um sich zu entfalten. Ich glaube, das wird sehr stark wertgeschätzt im Team.
Und es fiel jetzt auch gerade schon das Stichwort zum Thema agilen Arbeitens. Ihr habt ja auch Mitarbeitende aus unterschiedlichen Nationen, ein sehr, sehr diverses Team. Wie organisiert ihr denn diese Zusammenarbeit? Gibt es eine einheitliche Sprache oder wie koordiniert ihr das?
Also natürlich gibt es ein paar Basisregeln. Ne? Also zum Beispiel das Thema Sprache. Also wir haben jetzt zwar 17 Nationen, sind es glaube ich. Ne? Natürlich die Basissprache ist Englisch, also sowohl schriftlich als auch mündlich. Aber wenn man dann kurz ein Episode erzählt, das ist immer ganz spannend, wenn man in die Teeküche kommt und da sprechen zwei Kollegen gerade auf Russisch miteinander und ich komme vielleicht dazu als ursprünglich Deutscher und dann wechseln die im Gespräch, nur weil ich daneben stehe, auf Deutsch. Und wenn dann zusätzlich 10 Minuten später noch ein anderssprachiger Kollege dazu kommt, wechseln wir in unserem Gespräch wieder auf Englisch. Das ist super oder ja gut, mein Indisch ist nicht ganz so gut. Das ist super schön zu sehen, wie das einfach in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass man immer guckt, wer ist gerade im Raum, wie kann ich alle mitnehmen, wie können wir als Gemeinschaft kommunizieren zum Beispiel. Und so leben wir eben das Thema Agilität. Also natürlich hat man nicht nur verschiedene Nationalitäten, man hat verschiedene Charaktere. Ne? Wir haben Leute, die sind eben erst relativ spät im Büro, haben Leute, die sind eher der Early Bird. Wir haben sehr akkurate Leute, wir haben vielleicht Leute, die sind ein bisschen mehr chaotisch. Und das muss man auch zum Stück weit aushalten. Das ist natürlich auch nicht ohne Knirschen und Knarren und sowas. Ne? Natürlich gibt es ab und zu mal hier ein kleines Problem, Abstimmungsproblem, Kommunikationsproblem. Aber das Wichtigste ist, dass man offen und ehrlich über Defizite sprechen kann, dass man jedem offen und ehrlich Feedback geben kann und dass man immer versucht, wie könnten wir Dinge zu verbessern und so weiter. Und das ist ein ganz großes Schlüsselelement von Agilität, stetig zu hinterfragen, stetig zu überlegen, wie kann man Dinge verbessern, auch in der Organisation.
Es bleibt also immer auch in diesem Kontext Kommunikation stehen, ne? Immer dieses Miteinander auch zu pflegen. Aber Agilität hat ja auch etwas mit Prozessen und mit operativem Arbeiten zu tun. Wie löst ihr das? Gerade auch ortsübergreifendes Arbeiten. Ne? Ihr arbeitet ja auch viel im Homeoffice und von unterwegs. Wie organisiert ihr das für euch selber?
Ich kann jetzt für mich nur sprechen und vielleicht auch eher die geschäftliche Seite am Anfang beleuchten. Wichtig ist, Agilität nicht in Rahmen zu denken, sondern offen. Wir haben natürlich Leute, Scrum Master, aber auch Product Owner oder Product Manager, die sich sehr intensiv mit der Thematik auseinandersetzen. Aus Literatur, aber auch aus Anwendungssicht. Und es gibt nicht das agile Arbeiten. Ich glaube, das ist der Kern der Aussage. Und wir müssen den Teams ermöglichen, Tools, also Werkzeuge, die wir haben, das ist Software, das sind Moderationswerkzeuge, aber auch Arbeitsausstattung so bereitzustellen, dass jedes Team die Lösung für ihr Arbeitsumfeld schaffen kann. Und das ist das Wichtige, glaube ich, im agilen Arbeiten, dass wir sagen, es gibt nicht nur Scrum beispielsweise aus Entwicklungssicht, aber auch operativer Sicht, sondern es gibt natürlich noch ganz andere Werkzeuge, ganz andere Frameworks oder ganz andere Methoden. Und auch die wollen wir anbieten, affektieren und nicht einfach sagen, agil bedeutet beispielsweise Scrum. Stempel drauf, fertig. Jeder macht jetzt das. Und das ist das Mindset, glaube ich. Also agiles Arbeiten ist ganz viel Mindset, ganz viel drüber nachdenken, hinterfragen, im besten Falle auch dauerhaft Änderungsbereitschaft mitzubringen, um sich dynamisch auf die Situation im Unternehmen anzupassen. Und was Gregor vorhin sagte, ist mir ganz wichtig aus operativer Sicht. Wir müssen natürlich Regularien, kann man fast sagen, aufstellen. Das ist gesetzlich bedingt, operativ bedingt aus Kundensicht, Vertragssicht beispielsweise. Aber alles, was unter dieser Ebene ist oder über, je nach Perspektive, ist frei. Und das muss jedes Team für sich selbst entwickeln. Und die Schwierigkeit ist, weil das ist vielleicht auch wichtig, mal negative Seiten zu beleuchten, es gibt auch Personen, denen so etwas nicht zusagt. Und auch für die muss man eine Lösung finden. Auch die muss man abholen können. Und auch das ist aber Aufgabe der Teams und nicht unserer Führungskräfte. Und das ist für uns die Idee des agilen Arbeitens. Gerne aber auch nochmal vielleicht aus methodisch sauberer Sicht von Gregor noch zwei Kommentare.
Du hast das schon sehr gut zusammengefasst eigentlich, ne? Also vielleicht, wenn man nochmal noch deinen Unterbau macht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Also sind grundsätzlich streng teamorientiert. Das heißt, wir haben sowohl in der Entwicklung als auch in den Business-Teams halt, man würde sagen, Scrum-Teams in Größe von 5 bis 10 Personen. Und rein theoretisch stehen all diesen Teams ein Scrum-Masterin, ein Scrum-Master zur Seite und ein Product-Owner. Genau wie es grundsätzlich erstmal im Scrum-Guide so definiert ist. Der Scrum-Master kümmert sich um die Organisation des Teams, löst Abhängigkeiten auf, guckt über die Priorisierung mit und so weiter und so weiter. Und der Product Owner kümmert sich um den inhaltlich-fachlichen Teil, priorisiert und gibt dem Team die Möglichkeit, dann die priorisierten Aufgaben zu bewerten und einzuschätzen, wie viel schaffen wir im Sprint. Das war so unser Start-Setting, sage ich mal. Und wir sind gewachsen und gewachsen, haben dann die Teams weiter gesplittet, dass wir die Teams nicht so groß machen, dass sie immer ein bestimmtes Artefakt unserer Pipeline als ihr eigenes betrachten. Das ist das, was wir am Anfang besprochen haben. Ne? Ownership ist ganz wichtig. Die Teams müssen Verantwortung für Dinge übernehmen. Sie dürfen Verantwortung übernehmen, müssen aber auch die Pflicht in Kauf nehmen, da wirklich dafür Sorge zu tragen, dass Dinge funktionieren, wenn sie released werden zum Beispiel. Und da in diesem Kontext ist es eben so, dass wir gerne sagen, dieses Team trägt Verantwortung für diesen Teil. Wie ihr euch am Ende des Tages organisiert, ob ihr Kanban macht, Scrum-Ban, was auch immer für eine Mischform, ist komplett euch überlassen. Und das sehen wir auch schon relativ gut jetzt in unseren 12 Teams sind es, glaube ich, mittlerweile, dass man in das eine Team, da ist der Scrum Master relativ stark und muss relativ viel moderieren. Im anderen Team ist der Scrum Master relativ entspannt, weil er sagt, die machen das schon. Und das darf ruhig gern jedes Team selber regeln, weil es eben darum geht, dass nicht jeder Mensch gleich ist und nicht jedes Team funktioniert gleich. Und deswegen muss man gucken, wie man das organisiert.
Eigenverantwortung und Kommunikation und eine regelmäßige Abstimmung und ein regelmäßiger Austausch sind ja eigentlich auch die Basis für die Einführung von KI-Anwendungen in den Unternehmen. Würdet ihr das so unterschreiben?
Ich würde das unterschreiben, genau. Man sollte wissen, was möchte man lösen, wie möchte man das lösen, Rahmenbedingungen dafür festlegen. Man sollte gewisse Kenntnisse haben zum Prozess, zu den Daten. Ich sehe es minimalst eine Stellschraube weniger als Gregor vielleicht. Ich denke auch, man kann Kunden oder potenzielle Kunden unterstützen, das zu evaluieren. Es muss nicht jeder auf Anhieb wissen. Die Unterstützung kann man bieten. Ansonsten ist es genau das, was du sagtest. Und vielleicht auch, man sollte offen für Innovation sein, weil Technologie kann auch unter Umständen disruptiv sein. Und das ist so der dritte Indikator, den ich mitbringen würde, Innovativfähigkeit sein.
Eine Frage hätte ich noch zum Thema Nachhaltigkeit und KI. Auch das hatte ich bei euch gelesen, dass dieser Aspekt der Sustainability relativ großen Stellenwert bei euch einnimmt. Inwieweit ist denn eure Arbeit nachhaltig und inwieweit sind eure Produkte nachhaltig?
Ja, sehr, sehr spannende Frage, super spannende Frage. Was bedeutet aber Nachhaltigkeit? Also das ist für uns wichtig. Ich beginne jetzt mal von innen nach außen und nicht immer von außen nach innen. KI bedeutet für uns, KI nicht nur zu verkaufen, sondern KI zu leben, KI zu transportieren und KI auch unseren Personen im Unternehmen mitzugeben. Also ist die erste Nachhaltigkeitsstufe die Entwicklung des Unternehmens und insbesondere der Personen, die im Unternehmen arbeiten. Dann gibt es den ökologischen Faktor der Nachhaltigkeit. Das ist zugegebenermaßen ein Streitthema. Wir kriegen sehr, sehr viele Fragen dazu. Wir kriegen auch viel Kritik dafür. Wir versuchen in dem Umfang, was es uns ermöglicht, KI insoweit nachhaltig zu machen, dass wir versuchen, höchstmögliche Generik technologisch zu bieten, um einfach nicht hohe Rechenleistung dauerhaft kontinuierlich in Anspruch zu nehmen. Das zweite Thema ist natürlich die Rechenoperation, bedeutet in Rechenzentren hat der ökologische Fußabdruck eine wichtige Bedeutung, viel CO2 beispielsweise. Und wir haben dort mit einem Partner, mit einem Dresdner Unternehmen hier einen sehr guten Partner gefunden, die beispielsweise die Abwärme von Chips nutzen, um Wasser zu beheizen, um im Endeffekt Wohneinheiten, Gebäude zu heizen. Und dann gibt es noch eine andere Ebene, das ist für mich die wichtige für Kunden, das ist die finanzielle Ebene. Und wir versuchen auch Nachhaltigkeit als Investitionsgut zu sehen, insbesondere in dem Faktor, was Gregor sagte, unsere künstliche Intelligenz ist ein Produkt oder verpackt als Produkt, als nachhaltiges Produkt. Wir machen keinen Snapshot, indem wir ein Projekt machen, das Projekt umsetzen, das Projekt am Ende des Tages einführen und dann lassen wir den Kunden darauf sitzen, sondern unser Produkt ist ein Softwareprodukt, ein Enterprise-Softwareprodukt, was kontinuierlich gepflegt wird, was weiterentwickelt wird und was dem Kunden nachhaltig befördert, skalierend ihr Geschäft aufzubauen.
Ein Aspekt, den man auch betrachten kann, ist ja auch eine sehr kontroverse Diskussion, ist das Thema, nimmt uns die KI die Arbeitsplätze weg? Auch da haben wir sehr oft einfach rege Diskussionen und wir haben gemerkt, dass eben, wie es Fabian ganz am Anfang schon gesagt hat, die KI wird nie, das Ziel einer KI sollte nie sein, den Mitarbeiter zu ersetzen, sondern ihn immer zu assistieren oder ihn zumindest befähigen, andere Dinge in seinem Arbeitsalltag zu tun, die KI definitiv nicht gut machen können wird. Und das wird immer der Fall sein. Und in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, sehen wir einfach wirklich die Realität der deutschen Mittelständler, dass das Thema Fachkräftemangel und neue Mitarbeiter ein Riesenproblem ist. Und aus meiner Sicht stellt sich die Frage gar nicht, sollen wir KI einsetzen oder nicht, sondern sie muss eingesetzt werden, um diese Lücke zu füllen, die jedes Unternehmen, denke ich, was halbwegs groß ist in Deutschland, hat, nämlich neue Stellen zu besetzen, alte Leute, die wegfallen, zu ersetzen. Da muss automatisiert werden und da ist KI ein Schlüsselbaustein dafür. Und deswegen sollte sich eigentlich jedes Unternehmen damit beschäftigen, wie können wir diese Lücke mit KI füllen.
Das war ein wunderbares Schlusswort. Damit sind alle unsere Fragen beantwortet. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für dieses Interview.
Danke für den Besuch.
Ja, vielen Dank.
Zum Themenbereich Veränderungen der Arbeitswelt und Organisationsentwicklung finden Sie auf der Webseite des Zukunftszentrum Sachsen unter zukunftszentrum-sachsen.de weitere Informationen, Artikel und verschiedene Qualifizierungsangebote inklusive Beratungsmöglichkeiten. Wenn Sie uns Ihre Geschichte erzählen wollen, dann sprechen Sie uns an, schreiben Sie uns in den sozialen Netzwerken des Zukunftszentrums. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten. Zukunftsdenker, der Podcast des Zukunftszentrums Sachsen, ist eine Produktion des MIKOMI Institut für Mittelstandskooperation an der Hochschule Mittweida. Redaktion Franziska Boy, Technik Lutz Schäfer. Das Projekt Regionales Zukunftszentrum Sachsen wird im Rahmen des Programms Zukunftszentren durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales und die Europäische Union über den Europäischen Sozialfonds Plus gefördert.